Ihr Lieben, das Jahr 2024 ist fast zu Ende. Und so habe ich gedacht, an dieser Stelle ist es hilfreich für uns alle, wenn wir uns darauf ausrichten und fragen, was erwartet uns? Was kommt? Vielleicht hast du dich das auch schon gefragt. Bei so einem Jahreswechsel, eigentlich ist es ja einfach, ein Monat geht zu Ende, einer fängt an, aber trotzdem ist es für uns so etwas Besonderes, wenn man ein Jahr hinter sich lässt, ein neues Jahr schreibt, sich daran gewöhnt, 2025, was bringt dieses Jahr? Nun, ich kann es euch nicht vorhersehen. Ich weiß es nicht. Aber kennt ihr das? Man stellt sich etwas vor und malt es sich aus und dann trifft es gar nicht ein. Und so sollten wir uns definitiv nicht Sorgen machen um das, was im nächsten Jahr kommt. Der Herr Jesus sagt uns, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht falschen Versprechungen glauben. Wisst ihr, im Buch Jeremia, da wird davor gewarnt, dass es Leute gibt, die sagen, Friede, Friede, und da ist doch kein Friede. Also glaubt auch nicht falschen Versprechungen. Aber was sollen wir denn wirklich erwarten? Was ist denn 100% sicher, auf was wir warten? Das ist meine heutige Frage, die wir an Gottes Wort richten wollen. Und unser Herr Jesus macht es so klar in diesem Vers, den wir heute betrachten, in Matthäus 5, Vers 3. Bitte schlagt unseren Predigttext auf in Matthäus 5, Vers 3. Ein kurzer Vers. Der Herr Jesus spricht: Glückselig die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hier macht uns der Herr Jesus in einem Satz deutlich, was wir erwarten. Es ist das Reich der Himmel. Hier haben wir gleich den Anfang der Bergpredigt. Dieser so bekanntesten Predigt unseres Herrn Jesus Christus. Und er fängt diese Predigt an und sagt, das, worauf ihr wartet, das, worauf ihr euch konzentriert, ist das Reich der Himmel. Und Jesus gratuliert solchen Menschen, die zu dem Reich der Himmel gehören, denen das Reich der Himmel gehört. Er gratuliert, wenn er sagt, glückselig. Glückselig. Das haben wir jetzt schon im Psalm 1 gesehen und im Psalm 2 gesehen. Glückselig ist nicht ein vergängliches Glück, das wir hier auf der Erde suchen könnten. Wisst ihr, das Glück in dieser Welt zu suchen, ist wie Wasser in der trockenen Wüste zu suchen. Es ist wie die Lebenden auf dem Friedhof zu suchen. So ist es, wenn wir Glück in dieser Welt suchen. Aber das meint der Herr nicht. Er meint ein viel besseres Glück. Er meint Glückseligkeit. Das bedeutet eine tiefe Zufriedenheit, die unabhängig ist von meinen Umständen. Er meint damit, dass alles in Ordnung ist in der Beziehung zu Gott. Und wenn das so ist, dann ist alles perfekt, dann ist das Glückseligkeit und diese Glückseligkeit, die umfasst nicht nur unsere Seele, zuallererst unsere Seele, aber auch den Körper. Und wir denken daran, dass mit unserem Körper noch nicht alles in Ordnung ist. Unser Körper verleitet uns dazu, gegen Gott zu sündigen. Unser Körper wird alt, schwach und zerfällt. Aber keine Angst, der Herr Jesus denkt auch an unseren Körper. Er denkt an den ganzen Menschen. Er sagt, wirklich, als ganzer Mensch bist du glückselig. Wenn, schaut, hier in den Text, hier heißt es, glückselig sind die geistlich Armen. Damit beschreibt er einen Menschen nach seinem Charakter. Wie der Mensch ist. Nicht unbedingt, was er tut, sondern wie er ist. Er ist geistlich arm. Das ist ein echter Christ. Wir kommen auch noch später dazu, aber jetzt wollen wir uns auf das konzentrieren, was der Herr Jesus diesen Menschen verspricht. Er erklärt ja, glückselig bist du, wenn das Reich der Himmel dir gehört. Aber was ist das Reich der Himmel? Das ist also, was wir uns heute vornehmen. Und wir gehen natürlich heraus aus diesem Vers und schauen uns gewissermaßen die ganze Bibel an. Wir hatten noch keine Bibelstunde am Mittwoch, von daher habt ihr hoffentlich doppelte Kapazität, um jetzt einzusteigen in Gottes Wort. Erste Frage, was ist das Reich der Himmel? Schaut mal in der Parallelstelle in Lukas 6, Vers 20. Wir gehen einfach zum Evangelium nach Lukas in Kapitel 6, Vers 20. Da sehen wir den Herrn dieselbe Rede halten, dieselbe Predigt, und dort liest ihr, wie der Herr Jesus spricht: Glückselig seid ihr Armen, denn das, was steht da? Reich Gottes ist euer. Das Reich der Himmel ist ein anderer Ausdruck für das Reich Gottes. Das wird auch deutlich, wenn wir in Matthäus 19 Jesu Worte lesen in Vers 23 und 24. Dort gebraucht er auch das Reich der Himmel und das Reich Gottes austauschbar. Das also vorweg, wir sprechen von dem Reich Gottes, und im Neuen Testament wird deutlich, dass das Reich Gottes etwas ist, was wir noch erwarten. In Matthäus 6, Vers 10 sehen wir im Gebet, Vater unser, so ist es bekannt, die Bitte, dein Reich komme. In Matthäus 6, Vers 33 sagt der Herr, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Trachten ist suchen. Ich strecke mich danach aus, ich ziele darauf ab. Es ist nicht so, ja, ist schon alles da. Nein, ich suche das. In Apostelgeschichte 14, Vers 22, dort redet der Apostel Paulus auf seiner Missionsreise und sagt den Jüngern, diesen frisch gebackenen Jüngern in der Region Galatien, sagt er, wir müssen durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. In 1. Korinther 6 lesen wir davon, dass das Reich Gottes geerbt wird. Es wird geerbt. Ein Erbe, das ist eben noch zukünftig. Und Fleisch und Blut werden das Reich Gottes nicht erben. 1. Korinther 15, Vers 50. Was müssen wir wissen, um das Reich Gottes zu erwarten? Was musst du und ich, was müssen wir wissen, damit wir eine klare Vorstellung haben vom Reich Gottes? Dass uns der Herr Jesus hier in der Bergpredigt so als Nummer eins Erwartung vor Augen stellt. Also wenn du irgendwas verstehst über die Zukunft, dann doch das Reich Gottes, was es ist. Und darum geht es heute. Vier Gewissheiten des Reiches Gottes für deine Glückseligkeit. Und ich möchte vorab sagen, dass ich diese Predigt nie getestet habe, nie vorher gehalten habe und nicht weiß, was uns erwartet, und euch eine kurze Gebrauchsanleitung geben. Wir werden also jetzt viele Stellen erwähnen. Einige davon werden wir auch gemeinsam aufschlagen, aber ihr werdet es nicht schaffen, denke ich, euch alles aufzuschreiben oder alles sofort mitzubekommen. Vielleicht hört ihr euch die Predigt auch nochmal nach. Am besten ist aber, wenn ihr einfach versucht, jetzt zuzuhören. Auch wenn ihr nicht alles gleich mit aufschlagen könnt, dass ihr mir folgt, indem, wie ich jetzt versuche, das Reich Gottes aus der ganzen Schrift heraus zusammenzufassen, damit wir diese gewisse Erwartung haben. Die erste Gewissheit über das Reich Gottes lautet, Der König war schon hier. Der König war schon hier. Dann denken wir an Weihnachten. Gott sandte seinen Sohn zum ersten Mal in Fleisch und Blut als wahrer Mensch in Niedrigkeit. Das ist uns vertraut. Und das erste Kommen des Herrn Jesus Christus sehen wir am Anfang des Neuen Testaments. Ich gehe zu Matthäus 1, Vers 1, denn Matthäus war wahrscheinlich auch das erste Evangelium, das geschrieben wurde. Und so beginnt das Evangelium mit den folgenden Worten. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Jesus ist der Sohn Davids. Und das erinnert uns an Gottes Versprechen. Er hat dem David ein Versprechen gemacht. David, das sehen wir hier, er kam nach Abraham, zuerst Abraham, da gab es noch gar kein Volk Israel. Gott hat gesagt, durch Abraham werde ich alle Völker segnen. Und er hat auch versprochen, dass durch Abraham Könige kommen. 1. Mose 17, Vers 6. Und dann, 1000 Jahre später, kam David. David, ein besonderer König, dem Gott versprochen hat, in 2. Samuel 7, hat er ihm das Versprechen gemacht, dass ein Nachkomme nach ihm kommt und er wird ihm den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Gott sagt, ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Also ein Sohn Davids, der Gottes Sohn ist. Ein König, der ewig regiert. Und genau daran erinnert uns Matthäus, wenn er das Evangelium beginnt und sagt, ich schreibe hier das Evangelium von Jesus Christus, dem Sohn Davids. Er ist der Sohn Davids und wir haben auch in der Weihnachtsgeschichte schon, erinnern wir uns an das, was der Engel sagt. Der Engel sagt zu Maria, was sagt er über den Herrn Jesus? In Lukas 1, Vers 32, Gott wird seinem Sohn den Thron Davids geben. Der Thron Davids ist der Thron nirgendwo anders als in Jerusalem. Das ist der Thron in Jerusalem. Dort hat David gethront. Ja, und ihr wisst, genau dieser König, der wurde geboren. Und die Weisen, die kamen, jetzt erinnert ihr euch an das Krippenspiel, die Weisen kamen und die haben gefragt, wo ist der König der Juden geboren? Und dann kamen die Schriftgelehrten und die sagten, wir wissen es. Und wo? In welcher Stadt? Ja, bitte? Bethlehem. Die haben gesagt, dort wird er geboren werden. Der König der Juden. Die Juden wussten also, wo er geboren wird. Nun, wir gehen 30 Jahre nach vorwärts. Da sehen wir Johannes den Täufer, den Wegbereiter, in Kapitel 3, Matthäus 3, wie er Jesus den Weg bereitet. In Vers 2 spricht er, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Matthäus 3, Vers 2. Das war die Botschaft von Johannes. Und dann sehen wir, wie Johannes Jesus tauft. Und bei der Taufe, wir sehen das in Vers 17 in Matthäus 3, da bestätigt Gott der Vater Jesus als seinen Sohn. Das ist mein Sohn. Wir erinnern uns daran, Gott hat dem David versprochen, dein Sohn, der ewig regiert, der wird mein Sohn sein. Der Sohn Gottes. Ja, und dann spricht der Sohn Gottes selbst in Vers 17 in Kapitel 4. Matthäus 4, Vers 17, da begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und damit bestätigt der Herr Jesus genau, was das Alte Testament sagt. Das Alte Testament sagt, das Königreich für Israel unter dem Sohn Davids kommt erst, wenn Israel Buße tut. Ihr könnt es für euch nachlesen, zum Beispiel in Jesaja 31 und 32 oder auch in Jesaja 55. Zuerst muss Israel umkehren, damit das Königreich für Israel in Jerusalem durch den Sohn Davids kommt. Deswegen sagt Johannes der Täufer, tut Buße. Deswegen sagt Jesus, tut Buße, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Aber warum ist das, wie ist denn das Reich nahe herbeigekommen? Ihr habt bestimmt jetzt selbst schon für euch die Antwort. Das Reich ist nahe herbeigekommen, weil der König da ist. Weil der König da ist. Dieser König, Jesus, der kann das Reich bringen, wenn sie Buße tun. Unsere Predigt, Jesus in Matthäus 5 bis 7, die Predigt zu den Jüngern, den Erben des Reiches. Und er predigt über das gesegnete Leben des Reiches Gottes. In Matthäus 8 bis 9 sehen wir, wie er Wunder tut. Das sind diese Kapitel, wo wir vor allem die Wunder Jesu sehen. Was tut er? Nun, er heilt die Menschen. Dort sehen wir, er heilt einen Knecht des Hauptmanns, er heilt die Schwiegermutter des Petrus, er stillt den Sturm, er hat Gewalt über die Naturgewalten und er heilt Besessene, das heißt, er treibt Dämonen aus. Und genau das muss auch der König können, wenn er das Königreich aufrichten will. Dann muss er stärker sein als die Naturgewalten, die diese Welt ja auch immer wieder kaputt machen. Er muss mächtiger sein als die Krankheiten, um alles heil zu machen. Er muss stärker sein als der Satan. Und genau das hat der Herr gezeigt. In Kapitel 8 bis 9. Und dann sehen wir, in Kapitel 10 sendet er seine Jünger aus. Und in Vers 7 sehen wir ihre Botschaft. Matthäus 10, Vers 7. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also dieselbe Botschaft. Und auch die Jünger, die konnten durch Jesu Kraft Wunder tun. Die haben auch diese Wunder getan. Aber in Kapitel 11 ist Johannes der Täufer im Gefängnis und der hatte eine Zeit des Zweifels. Der fragt, lässt Jesus diese Frage übermitteln, bist du derjenige, der kommen soll oder sollen wir auf einen anderen warten? Bist du wirklich der Messias? Und jetzt achtet auf die Antwort des Herrn, die Antwort des Herrn in Vers 4. Matthäus 11, Vers 4. Geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr hört und seht. Vers 5. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Wie kommt der Herr jetzt auf diese Aufzählung? Natürlich, weil er das genau das getan hatte. Aber, das ist vielleicht nicht jedem auf den ersten Blick klar, Jesus zitiert hier aus Jesaja 35. Jesaja 35 ist ein Kapitel, das uns das Königreich des Messias beschreibt. In Jesaja 35, Vers 5 heißt es, dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Gehen wir das mal durch, vergleichen wir das mal. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan. Hat Jesus das getan? Ja. und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Hat er das getan? Ja. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch. Oh ja. Und die Zunge des Stummen Lob singen. Ja, das hat er auch getan. Und Ströme, oder es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen. Hat er das getan? Hat er Wasser in der Wüste geschenkt? Ich kann mich nicht entsinnen. Das gab es bei Mose, aber nicht bei Jesus. Jesus hat Brot gemacht in der Wüste, ja, aber kein Wasser. Da sehen wir daran, der Herr Jesus hat einen Vorgeschmack auf das Königreich gegeben. Das ist der Zweck dieser Wunder. Das hatte den Zweck zu zeigen, dass er der König ist, aber es war ein Vorgeschmack. Es war noch nicht das Königreich. Und das, ihr Lieben, hilft uns auch zu verstehen, wenn wir über Zeichen und Wunder nachdenken. Vielleicht wünschen wir uns das auch, ja, so Heilungen, dass unsere Krankheiten weg sind oder das Wunder geschehen, dass wir mal was Spektakuläres erleben. Die Bibel zeigt uns, das war ein Vorgeschmack auf das Königreich, das kommt. Das ist der Zweck. Das ist nicht für unsere Zeit. Das hatte den Zweck, zu zeigen, dass Jesus der König ist, dass der König gekommen ist. Und wie reagierte das Volk darauf? In Matthäus 11, Vers 20 sehen wir, da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Sie taten nicht Buße. Und es wird noch schlimmer. In Kapitel 12, Vers 24, als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, was hörten sie? Nun, sie hörten die Volksmenge in Vers 23 staunen und sprechen, ist dieser nicht etwa der Sohn Davids? Als aber die Pharisäer es hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebul, den Obersten der Dämonen. Damit haben sie Jesus als Satan bezeichnet. Und damit haben sie ihren König abgelehnt. Und das führte dann zu seinem Tod. Das führte dazu, dass sie ihn den Römern überlieferten. Und Jesus ließ das alles geschehen. Und Gott der Vater ließ das alles geschehen, weil es sein Plan war, dass der König als König am Kreuz stirbt. Was stand über seinem Kreuz? Jesus der Nazarener, der König der Juden. Der König ist schon gekommen. Glaubst du das? Was ist die zweite Gewissheit des Reiches Gottes? Die zweite Gewissheit lautet, das Königreich kommt noch. Der König war schon da, aber das Königreich kommt noch. An dieser Stelle muss ich etwas klarstellen, um nicht missverstanden zu werden. Gott, dem Wesen nach, ist immer König. Und Gott regiert auch immer über sein Königreich. In 1. Chronik 29, Vers 12, da spricht David die folgenden Worte. In Vers 11 am Ende, dein, O Jahwe, ist das Reich und du bist als Haupt über alles erhaben. Vers 12, Reichtum und Ehre kommen von dir, du herrschst über alles. Also Gott ist immer König über alles. Und sein Königreich ist im gewissen Sinne immer da, weil er über alles regiert. Aber Gott hat auch ein Königreich für diese Erde bestimmt. Und da erinnern wir uns an 1. Mose 1, Vers 28, an die Bestimmung von Adam und Eva. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über alle Tiere, über alle Geschöpfe auf dieser Erde. Darin sehen wir, Gottes Plan für diese Erde ist, dass die Menschen über die Erde herrschen. Doch das Königspaar Adam und Eva, die sündigten gegen Gott. Wie Dieter uns gepredigt hat, Gott erwartet vollständigen Gehorsam, immer. Und nur eine Sünde und die Beziehung ist zerbrochen. Und so war es bei Adam und Eva. Es war nicht die 100. Sünde, es war nicht der dritte Apfel oder nicht Apfel, dritte Frucht, sondern es war das erste, die erste Sünde. Und seitdem hat Satan die Herrschaft über die Erde. Ja, wir können ihn nicht sehen, aber er ist unser König. Er ist der Fürst dieser Welt, Johannes 12, Vers 31. Und niemand kann uns von dieser Herrschaft befreien. Kein König erfüllte Gottes Maßstab. Aber Gottes Plan bleibt bestehen. Der Mensch soll über diese Erde herrschen. Psalm 8, ihr habt es vorhin gehört, wir haben es gelesen. In Psalm 8 bestätigt doch Gott dem David und durch David, dass auch für diese sündige Welt der Plan bestehen bleibt. Ein Mensch soll über diese Erde herrschen. Ein gerechter Mensch. Und genau der ist doch gekommen aus dem Volk Israel. Das war der König. Der König war schon da, aber das Volk lehnte ihn ab. Und warum? Sie wollten keine Buße tun. Sie wollten nicht ihr Versagen eingestehen. Sie wollten nicht einsehen, dass sie ja vor ihm nicht bestehen können. Änderte Gott seinen Plan? Hat er das Königreich für Israel einfach jetzt gestrichen? Wir gehen zurück ins Matthäus-Evangelium in Kapitel 19. Hat Gott das Königreich für Israel gestrichen? Matthäus 19, Vers 28. Jesus spricht zu den Jüngern. Wahrlich, ich sage euch, ihr, die ihr mir nachgefolgt seid, werdet in der Wiedergeburt, wenn der Sohn des Menschen auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, auch auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Ja, ein interessantes Wort, Wiedergeburt. Es kommt nur zweimal im Neuen Testament vor. In Titus verwendet Paulus es für diese umfassende Erneuerung eines Menschen durch Gottes Geist. Aber hier verwendet Jesus es nicht für die persönliche Wiedergeburt eines Menschen, sondern für die Wiedergeburt dieser Welt, für die Wiederherstellung dieser Welt. Und er sagt, wenn das passiert, wenn diese Welt wiederhergestellt wird, werdet ihr 12 Jünger auf 12 Thronen sitzen und die 12 Stämme Israels richten. Das ist nichts anderes als das Königreich, das im Alten Testament verheißen ist. Das Königreich bleibt fest versprochen, auch nachdem der König abgelehnt wurde. Und jetzt kommen wir zu Matthäus 21. Jesus zieht in Jerusalem ein. Und das haben wir vor Augen. Wie ist Jesus in Jerusalem eingezogen? Auf einem Eselsfüllen, auf einem kleinen Esel. Warum hat er das getan? In Matthäus 21, Vers 4, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist. Der spricht, sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, demütig und reitend auf einem Esel, und zwar auf einem Füllen, dem Jungen des Lasttiers. Welcher Prophet hat das denn verheißen? Zacharja 9, Vers 9. Und das Interessante ist, ich hoffe, dass euch das genauso umhaut, Zacharja 9, Vers 9, wenn wir das mal aufschlagen, Das ist nur ein Buch vor Matthäus, zwei Bücher. Sacharja 9, Vers 9. Also 500 Jahre vor dem Messias wird das verheißen. Das ist wie wenn jetzt zur Zeit der Reformation jemand verheißen hat, was heute passiert. Sacharja, da sehen wir diesen Vers. Frohlocke sehr, du Tochter Zion, jauchze, du Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Retter ist er, demütig und reitend auf einem Esel. Und zwar auf einem Füllen, einem Jungen der Eselin. Und Matthäus Evangelium lesen wir, das hat sich erfüllt. Ich frage euch, warum hat Matthäus nicht weiter zitiert? Warum nicht noch den Vers 10? Dort steht, und ich werde die Streitwagen aus Ephraim ausrotten und die Pferde aus Jerusalem. Und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Und er wird den Völkern Frieden gebieten und seine Herrschaft wird reichen von einem Meer zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Warum wurde das nicht zitiert? Ist nur ein Vers dahinter. Nun, weil es sich noch nicht erfüllt hat. Seht ihr, wie präzise das Neue Testament das Alte Testament zitiert. Vers 9 hat sich erfüllt. Glaubt ihr, dass Vers 10 sich nicht genauso erfüllt? Er wird sich genauso erfüllen. Können wir sagen einfach, naja, Vers 9, das hat sich wortwörtlich erfüllt. Ja, ich glaube, Jesus ist eingezogen nach Jerusalem. Aber Vers 10, das ist vielleicht bildlich gemeint. Jesus regiert jetzt vom Himmel über alle Völker. Oh nein, Vers 10 wird sich genau so erfüllen. Es steht noch aus, das Königreich kommt noch. Eine Herrschaft über die ganze Erde, von ohne keine Kriegsmaschinerie mehr. Alle Panzer werden, wird vielleicht was, das Material noch genutzt oder einfach verschrottet, wie auch immer. Es werden sogar, es steht ja, werden umgeschmiedet zu Flugscharen. Friedensherrschaft des Messias, das kommt noch. Aber wann kommt dieses Reich? In Matthäus 25 sehen wir den Herrn vor seinem Tod, wie er seine Jünger vorbereitet und ihnen erklärt, was auf sie zukommt, was sie erwarten sollen, nämlich, dass der Herr Jesus wiederkommt. In Vers 31, in Kapitel 25, sagt er ihnen, wenn aber der Sohn des Menschen in seiner Herrlichkeit kommen wird und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen. Das ist der Thron Davids, wenn er wiederkommt. Und dann ist der Herr ans Kreuz gegangen und er ist wahrhaftig auferstanden. Und nach seiner Auferstehung trifft er die Jünger am Tag seiner Himmelfahrt in Apostelgeschichte 1. Und dann fragen sie ihn, diese brennende Frage in Vers 6. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Herr, Sacharja 9, Vers 10 steht noch aus. Wo ist es? Jesus hätte jetzt sagen können, ihr lieben Leute, ihr habt das alle missverstanden, das ist bildlich gemeint. Ich gehe jetzt auf den Thron Davids im Himmel und dann wird Frieden sein in euren Herzen. Nein, dann sagt der Herr in Vers 7, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. In anderen Worten, ja, alles ist wahr, was das Alte Testament über die Königsherrschaft sagt, aber es ist noch nicht die Zeit. Ihr seid jetzt meine Zeugen. Was lernen wir daraus? Ich lerne daraus drei wichtige Lektionen. Die erste ist, Christus bringt das Königreich, nicht wir. Wir als Gemeinde, wir haben nicht das Ziel, die Welt zu christianisieren und Frieden auf der Erde aufzurichten. Das werden wir nicht schaffen. Wir haben eine Botschaft, einen Auftrag, zu verkünden, dass Jesus König ist und dass sein Reich kommt und dass du in sein Reich eintreten musst. Zweitens, Christus bringt das sichtbare, irdische und materielle Reich, wie das Alte Testament es verheißen hat. Und deswegen lade ich euch ein, glaubt dem Alten Testament und genießt es. Auf eurem Gemeindeblatt habt ihr einen Leseplan, den ich euch vorschlage, ein Leseplan zur Vorfreude auf das Reich Gottes. Und all diese Stellen werden sich noch wortwörtlich erfüllen. Und ich wünsche euch viel Freude dabei. Und drittens, Christus wird mit uns regieren. Christus wird mit uns regieren. Ja, das ist in der Offenbarung 20. Da sehen wir, wie die Gläubigen, die in der Trübsal enthauptet worden sind, die das Tier nicht angebetet hatten, dass sie lebendig wurden und regierten mit die 1000 Jahre mit Christus. Und so werden alle, die im Glauben an Christus gestorben sind und auferstanden sind, Priester Gottes sein, Vers 6, und des Christus Priester sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Nämlich länger als der älteste Mensch dieser Erde unter dem Reich Satans gelebt hat. So wird diese Erde, ja, diese Erde wird das erleben. Einen gerechten König. Das Königreich kommt noch. Und das muss auch meinen Umgang bestimmen als Christ. Ich muss mir bewusst machen, ich werde mit euch zusammen regieren, mit Christus. Also wir werden einmal regieren. Und Paulus sagt in 1. Korinther 6, dann sollten wir jetzt gefälligst unsere alltäglichen Dinge miteinander gut klären. Wenn wir mal über so verantwortliche Dinge entscheiden, die Regierung auf dieser Erde. Nun, wir haben gesehen, der König war schon hier und das Königreich kommt noch. Drittens, das Heil ist schon hier. Und jetzt die Frage, wenn das Königreich Christi noch kommt in der Zukunft, welche Beziehungen haben wir als Gemeinde zu dem Reich Gottes? Wir sagen das ja auch gerne. Wir arbeiten am Reich Gottes. Wir dienen im Reich Gottes. Wir sind im Reich Gottes. Ja, können wir das eigentlich sagen? Stimmt das? Inwiefern ist das Reich jetzt schon da? Und auch hier müssen wir die Balance halten. Ich sage nicht, dass wir nichts mit dem Reich Gottes zu tun haben. In Matthäus 16, da spricht der Herr mit seinen Jüngern privat und er fragt sie, für wen haltet ihr mich? Matthäus 16, Vers 16, Petrus antwortet und sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wieder finden wir eine Seligpreisung, Vers 17, glückselig bist du, Simon, Sohn des Jona, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und ich sage dir auch, du bist Petrus, du bist der Stein. Und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Auf diesen Felsen, damit ist entweder Christus selbst gemeint oder das Bekenntnis über ihn, die Botschaft über ihn. Darauf baut Jesus was? Sein Reich? Nein, seine Gemeinde. Und dann in Vers 19 sagt er, und ich will dir, Petrus, die Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Ohne darauf näher einzugehen, aber hier sehen wir, Die Gemeinde ist nicht gleich dem Reich der Himmel, aber sie ist auch in gewissem Sinne sehr eng verbunden damit. Weil wer zur Gemeinde gehört, der gehört auch zu dem Reich Gottes. Und das macht der Herr auch deutlich in seinen Gleichnissen. Als das Volk ihn ablehnt, redet er in Gleichnissen zu ihnen, Matthäus 13, um jetzt die Jünger weiter zu unterrichten, wie denn das Reich der Himmel jetzt in dieser kommenden Zeit aus ihrer Sicht Wirklichkeit ist. Und das ist die Zeit der Gemeinde. Und da sehen wir in Vers 19, da sagt der Herr Jesus, erklärt er das Gleichnis vom Seemann und sagt, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht. Das ist das Evangelium. Das Evangelium ist das Wort vom Reich Gottes. Ja? Ist uns das bewusst? Und wenn wir diesem Wort vom Reich glauben, ja, dann gehören wir zum Reich Gottes. Dann sind wir, Vers 38, Kinder des Reiches. Vers 38, der gute Same sind die Kinder des Reiches. Und dann sehen wir das Gleichnis von dem Senfkorn, diesem kleinen Korn, was wächst und zu einem großen Baum wird. Und in dem Sinne wächst auch heute das Reich Gottes, wenn die Botschaft vom Reich verkündigt wird, geglaubt wird und mehr Kinder des Reiches dazukommen. Dann wächst auch das Reich. Und in dem Sinne ist das Reich heute schon Realität. Aber leider sind unter den echten Kindern auch falsche Bekenner. Schlechter Boden oder auch das Unkraut. Das Reich ist noch nicht sichtbar da, aber im Reich Gottes in der Zukunft werden die Menschen auf dieselbe Weise gerettet sein wie heute. Und das macht Petrus einmal mehr klar in der Frage vom Apostelkonzil. In Apostelgeschichte 15, wo die Frage ist, müssen jetzt Heiden beschnitten werden, um gerettet zu werden? Müssen sie das Gesetz Gottes, Gesetz Mose halten und Juden werden, um gerettet zu werden? Und Petrus, der die Schlüssel des Reiches hat, der macht es einmal mehr klar, was er erlebt hat bei Cornelius, nämlich, dass ein Heide durch den Glauben an Jesus Christus gerettet wurde, aus Gnade. Und dann zitiert Jakobus eine Stelle aus Amos 9 über das Reich Gottes, das kommt, dieses zukünftige Reich, wo Christus regiert in Jerusalem, und macht damit deutlich, das Heil, das die Menschen dort haben, ist dasselbe Heil, was jetzt gegenwärtig ist. Also, das Heil ist schon hier. Das ist die dritte Gewissheit. Das Heil ist schon hier. Und es ist Wirklichkeit unter uns. Doch die vierte Gewissheit ist ganz entscheidend jetzt, nämlich wie komme ich in das Reich? Wir haben gesehen, Christus ist der wahre König, unser König. Und ja, wir müssen das uns noch mehr verdeutlichen, wenn wir die Stellen auch im Alten Testament lesen, wie herrlich das Reich werden wird und uns darauf freuen. Aber wie komme ich in dieses Reich? Jetzt kommen wir zurück zu Matthäus 5, Vers 3. Und dort bleiben wir jetzt. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wie kommst du in das Reich Gottes? Nun, der Jesus sagt hier nicht, was wir tun, sondern wer wir sind. Du kannst also nichts tun. Es geht nur darum, wer du bist. Und Jesus sagt, solche, die im Reich Gottes sind, sind geistlich arm. Was bedeutet, geistlich arm zu sein? Das Wort arm bedeutet bettelarm. Also stell dir jemanden vor, der betteln muss, der nichts hat und der sich vor Scham auch noch dabei so verkrümmt und nicht gesehen werden will. Das ist kein stolzer Bettler. Nicht die Bettler, wie wir sie in Berlin finden, sondern ein Bettler, der nicht gesehen werden will, der sich krümmt vor Scham. Ein zerbrochener Mensch. Ich sage euch, was geistlich arm nicht bedeutet. Es bedeutet nicht, materiell arm zu sein. Du wirst nicht geistlich arm, wenn du einfach dein Geld weggibst. Das funktioniert nicht. Geistlich arm bedeutet auch nicht, dass du dich halt ärmer siehst im Vergleich zu anderen Menschen. Dass du sagst, ja, derjenige, auch der ist schon intelligenter als ich und davor habe ich Respekt. Oder derjenige, ja, der ist erfolgreicher im Leben, der hat höheres Gehalt und ich ordne mich unter dem ein. Nein, nichts von dem. Es ist nicht, wie du dich im Vergleich zu anderen Menschen siehst. Es geht auch nicht um Menschen, die generell mutlos sind, die zögerlich sind, die so, ja, lieber nicht, aber nein, ich bin nicht so wichtig. Es ist auch nicht ein Mensch, der sich Mühe gibt, einen demütigen Eindruck zu geben und extra sagt, du, ich bin hier der Unwürdigste, ja, und ich bin wirklich der Unwürdigste, dir zu helfen. Jemand, der sich nur um sich dreht, das ist nicht geistlich arm. Geistlich Arme ziehen sich auch nicht aus der Gesellschaft zurück und sagen, ich bin nicht wichtig, ich bin lieber zu Hause, ich bin unwürdig. Was bedeutet, geistlich arm zu sein? Es ist eine innere Haltung. Es ist die tiefe Überzeugung, ich bin nichts. Ich kann nichts. Und ich bringe nichts, was vor Gott wertvoll ist. Und wisst ihr, sowas kann man nicht produzieren. Ich kann euch nicht sagen, werde geistlich arm. Geht nicht. Du kannst es nicht produzieren. Du kannst es nicht bewirken. Du kannst es nur sein. Und wie kommt man dahin? Das kommt nur vom Schauen auf Gott. Geistlich arm zu sein, ist man. Wir sind alle geistlich arm. Jeder Mensch ist so. Das ist die Realität. Nur wir sehen es nicht, bis wir auf Gott schauen. Wir haben Christus gesehen heute. Wir haben gesehen, wie er der König der Könige ist. Psalm 2, er sitzt auf dem Thron. Dieser Christus wurde Mensch. Er wurde niedrig wie wir. Siehst du Christus, wie er demütig sich unter Gottes Gesetz unterordnet und alle Gebote erfüllt? Wenn Jesus als Kind hier gesessen hätte und Dieter die Frage stellt, müssen wir immer gehorchen? Da hätte Christus nicht so, ja, ich probiere es. Er hätte gesagt, ja. Und er hätte auch nicht geprahlt und gesagt, ha, ich habe Gott immer gehorcht, du nicht. Er hat immer dem Vater gehorcht aus Liebe. Siehst du ihn, wie heilig er ist? Keinen bösen Gedanken, du konntest ihn nicht versuchen, schmutzig zu denken. Dieser Christus hat immer die Wahrheit gesagt und dieser Christus lässt sich ablehnen und verurteilen und kreuzigen. Siehst du ihn? Und jetzt schau auf dich. Was siehst du? Kannst du dich für irgendwas rühmen? Kannst du irgendwas vorbringen und sagen, wenigstens das habe ich gut vor dir. Vor Gott bin ich nichts und habe nichts. Ist das deine Überzeugung? Ich kann euch sagen, das ist 100% wahr über mich. Und das musste ich nicht lernen. Ich musste mich nicht irgendwie schlechter machen, als ich bin. Ich musste mich nicht irgendwie extra kaputt machen. Ich musste nur sehen, wer ich wirklich bin. Geistlich Arme, schaut auf Christus. Schau auf Christus und sieh, er hat alles, was du brauchst. Er hat alle Gerechtigkeit. Er hat alle Vergebung für dein Versagen. Er hat allen Reichtum für deine Armut. Er hat die Regierung auch für dich, der du unter Satan geknechtet warst. Und darum, wenn du es noch nicht getan hast, tritt ein ins Reich Gottes, völlig unverdient. Der Eintritt ins Reich ist unverdient. Das ist die vierte Gewissheit. Ihr lieben Geschwister, wir sind Erben des Reiches und darum beschäftigen wir uns damit. Bitte lest mit mir diese Stellen in dieser Woche über das Reich Gottes, was kommt, und freut euch darauf. Glaubt diesen Verheißungen des Alten Testaments. Und bitte lasst uns daran erinnern, wie wir zu Erben des Reiches geworden sind. Nicht durch etwas, was wir getan hätten, sondern nur durch Demut. Demut ist der erste Schritt für alle geistliche Frucht. Es gibt keine Frucht und kein geistliches Wachstum. Ich möchte im nächsten Jahr geistlich wachsen. Aber ich weiß, ich werde keinen Schritt vorwärts kommen, wenn ich nicht zuerst mich vor Gott demütige. Und darum 5 Früchte der Demut, ganz praktisch für uns. 5 Früchte der Demut. Erstens, bitte oft. Lass uns Gott bitten. Betet ohne Unterlass. Lass uns ihn um alles bitten, wo wir unseren Mangel sehen. Zweitens, klage nie. Denken wir dran, dass was wir eigentlich verdient haben. Eigentlich haben wir verdient, hinausgestoßen zu werden vom König in die äußerste Finsternis. Und jetzt sagt er, tritt ein in mein Reich. Klage nie, egal was kommt. Drittens, danke immer. Wahre Demut sagt, danke. Danke. Danke, Gott. Danke, Herr, für das, was du gibst. Und danke auch für das, was ich nicht zu schätzen weiß, weil es mir schlecht erscheint. Viertens, diene viel. Denn der Herr, er war demütig und er hat immer gedient. Und fünftens, hoffe stark. Hoffe stark. Lass deine Hoffnung nicht schwach sein, so, ja, ich hoffe, es wird alles am Ende gut. Nein, lass deine Hoffnung konkret sein, was kommt. Was auch immer im 2025 kommt, auch wenn es äußerlich furchtbar sein wird, setz deine Hoffnung auf das Königreich, was kommt. Und deine Hoffnung darauf, dass die Botschaft stark genug ist, um jeden Menschen zu retten. Vertrauen wir dem Herrn. Amen. Herr, unser König, wir preisen dich, denn du bist der König, der kommt, der jetzt schon rettet durch deine Botschaft des Reiches. Danke, dass wir ganz unverdient zu dir kommen dürfen und auch gekommen sind. Ich danke für meine Geschwister und dass du sie liebst und dass du auch noch viele Menschen retten wirst. Sogar in der Zeit, wenn der Tag des Herrn kommt, dann werden viele gerettet. Und vor allem dein Volk, Israel. Danke, dass wir daran sehen, wie ein Rettergott du bist. Dir sei alle Ehre. Amen.